بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نام الله على سوق بيت الله دم هانز فيلتن من الله زيون هانز بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم الذين دي ihm folgen. Wir lesen zuerst einmal die Ayat, die wir heute vorhaben, vor und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Herzen für die Bedeutung dieser Ayat öffnet, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir dazu darum zu bitten haben. Die Ayat, die wir uns vorhaben anzuschauen, sind die Ayat aus Surat al-Nisa, Surah Nummer 4, Vers 153 bis 159, inshallah.
Die Leute der Schrift verlangen von dir, dass du ihnen vom Himmel ein Buch offenbaren lässt. Sie haben von Musa bereits etwas noch Größeres als dies verlangt, denn sie sagten: Zeige uns Allah unverhüllt. Da ergriff sie der Donnerschlag wegen ihrer Ungerechtigkeit. Hierauf nahmen sie das Kalb an, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren, aber wir verziehen es und gaben Musa offenkundige Gewalt. Und wir hoben den Berg über sie bei der Entgegennahme von ihrem Abkommen empor. Und wir sagten zu ihnen: Tretet euch niederwerfend durch das Tor ein. Und wir sagten zu ihnen: Übertretet nicht den Sabbat. Und wir trafen mit ihnen ein festes Abkommen. Verflucht sind sie dafür, dass sie ihr Abkommen brachen und Allahs Zeichen verleugneten, und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten, und dass sie sagten: Unsere Herzen sind verhüllt. Nein, vielmehr hat Allah sie für ihren Unglauben versiegelt, darum glauben sie nur wenig. Und dass sie ungläubig waren und gegen Maria, gewaltige Verleumdung aussprachen. Und dafür, dass sie sagten: Gewiss, wir haben Al-Masih, den Messias Isa, Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, getötet. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Allah ist allmächtig und allweise. Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein. Die Leute der Schrift verlangen von dir, dass du ihnen vom Himmel ein Buch offenbaren lässt. Sie haben von Musa bereits etwas noch Größeres als dies verlangt, denn sie sagten: Zeige uns Allah unverhüllt. Da ergriff sie der Donnerschlag wegen ihrer Ungerechtigkeit. Hierauf nahmen sie das Kalb an, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren, aber wir verziehen es und gaben Musa offenkundige Gewalt. Und wir hoben den Berg über sie bei der Entgegennahme von ihrem Abkommen empor. Und wir sagten zu ihnen: Tretet euch niederwerfend durch das Tor ein. Und wir sagten zu ihnen: Übertretet nicht den Sabbat. Und wir trafen mit ihnen ein festes Abkommen. Verflucht sind sie dafür, dass sie ihr Abkommen brachen und Allahs Zeichen verleugneten, und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten, und dass sie sagten: Unsere Herzen sind verhüllt. Nein, vielmehr hat Allah sie für ihren Unglauben versiegelt, darum glauben sie nur wenig. Und dass sie ungläubig waren und gegen Maria, gewaltige Verleumdung aussprachen. Und dafür, dass sie sagten: Gewiss, wir haben Al-Masih, den Messias Isa, Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, getötet. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Allah ist allmächtig und allweise. Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein.
Bismillah, kommen wir zum 153. Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Die Leute der Schrift verlangen von dir, dass du ihnen vom Himmel ein Buch offenbaren lässt. Mit den Leuten der Schrift sind hier gemeint die Juden. die Juden im Speziellen aufgrund der Ayat, die diesen folgen werden. Oder aufgrund der Aussagen, die diesen folgen werden. Sie verlangen von dir, also von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass du ihnen vom Himmel ein Buch offenbaren lässt. Sie verlangen von dir also ein Zeichen, ein Beweis für dein Prophetentum, dass du ein wirklicher Gesandter Gottes bist. Das ist natürlich höchst verwundernswert, denn die Juden haben in ihren Büchern die Zeichen Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkannt. Und sie haben in Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Zeichen erkannt, die Allah ihnen in der Tora dargelegt hat. Und dass sie jetzt trotzdem noch einen Beweis verlangen, weist nicht darauf hin, dass sie der Wahrheit folgen wollen, sondern es weist darauf hin, dass sie einfach zeigen wollen, dieser ist kein wahrer Prophet, indem sie ihm eine Aufgabe stellen, die er nicht lösen kann. Doch diese Aufgabe, die sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestellt haben, ist seltsam, denn wie soll er das denn machen? Wie soll er zum Himmel emporsteigen und ein Buch holen? Hat er behauptet, er sei ein Engel? Hat er behauptet, er sei ein Gott? Hat er behauptet, dass er fliegen kann? Also diese Forderung ist an sich gemeint, eben um zu zeigen, dass er unfähig ist. Aber er hat das ja gar nicht behauptet. Und das ist immer das Problem, dass ihm Worte in den Mund gelegt werden, die er niemals gesagt hat. Und das ergeht dem Da'iyah heutzutage ebenfalls. Die Menschen zum Islam einlädt, wird finden, dass die Leute über ihn etwas sagen, was er niemals gesagt hat. Manche Leute verstehen etwas oder möchten etwas auf eine bestimmte Art und Weise verstehen und schreiben das einer bestimmten Person oder schieben es ihm in die Schuhe, was er niemals gesagt hat. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Anfang seiner Botschaft bis zum Ende, hat er gesagt, ich bin ein Mensch, ein Diener Gottes, aber auch ein Prophet. Aber ein Prophet bedeutet nicht, dass ich fliegen kann und auch nicht, dass ich bestimmen kann, wann Gott seine Strafe herabsendet und auch nicht, wann Gott offenbart. Das alles ist nicht in meiner Hand. Deswegen verlangen sie von ihm etwas hier, was er nicht tun kann. Und in dieser Eier ist auch ein Hinweis darauf, dass die Juden vernünftiger sind als viele heutige Muslime, die nicht wissen, dass ihr Herr im Himmel ist. Die nicht wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala oben ist. Denn warum sollte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Buch vom Himmel holen? Na klar, weil derjenige, der das Buch ihm geben wird, im Himmel ist. Wo sonst? Und deswegen einige Muslime, die bis an den heutigen Tag, nachdem sie den Koran lesen, nein, sie lesen ja nicht, das ist das Problem. Sie lesen ihn nicht, sie lesen ihn vielleicht mit den Augen, aber sie verinnerlichen nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Juden nicht übel genommen, dass sie verlangt haben, dass das Buch vom Himmel kommen soll. Natürlich, von wo soll es denn sonst kommen? Der Koran kam auch von oben. Weil derjenige, der den Koran gesprochen hat, oben ist. Aber Allah hat ihnen übel genommen, dass sie das von Muhammad sallallahu alaihi wasallam verlangen. Eine Sache, wie soll er das denn machen? Er hat auch nicht in Ghar Hira, in der Hira-Höhle, wo er die erste Offenbarung bekommen hat, ist er auch nicht dorthin gegangen, weil er dort eine Offenbarung bekommen wird, sondern das kam, ohne dass er damit gerechnet hat. Wie dem auch sei, verlangen sie von ihm etwas, was er niemals tun kann. Und für was soll das ein Beweis sein? Das ist der beste Beweis, dass er ein Mensch ist, das war's. Das ist aber kein Beweis dafür, dass er kein Prophet ist. Und kein Beweis dafür, dass er gelogen hat. Gar nichts. Sie haben aber, Allah subhanahu wa ta'ala hat ja in den vorigen Versen, die wir im letzten Mal gesehen haben, uns klar deutlich gemacht, dass jemand, wenn er an manche Propheten glaubt und manche Propheten nicht glaubt, ist er ein wahrer, ungläubiger Mensch, ist ein Kafir. Und das wird hier an diesen Punkten deutlich. An mehreren Punkten deutlich. Erstens, daran, dass sie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas verlangt haben, was er nicht tun kann. Sie haben an ihn nicht an ihn geglaubt, logisch. Zweitens, brauchst du dich, oh Muhammad, nicht verwundern, denn sie haben schon bereits vorher Musa, von Moses, etwas verlangt, was noch größer ist, als was sie von dir verlangen. Sie haben von Musa verlangt, etwas noch viel Größeres. Übrigens, manche Gelehrte sagen, dass der Grund, warum sie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Buch verlangt haben, vom Himmel, ist, weil auch Musa ihnen diese, diese Schriften offenbart bekommen hat, ihnen überbracht hat. Als Musa a.s. Auf dem Berg Sina mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat und Allah hat ihm diese Tafeln gegeben, so wollten sie, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam eben das gleiche macht. Na gut, was haben diese Tafeln ihnen genutzt? Nicht viel. Leider nicht viel, denn sie haben auch hiernach Sachen begangen, die es ist keinen gläubigen Menschen ziemen. Sie haben von Musa bereits etwas noch Größeres als dies verlangt. Noch größer als was sie von dir verlangen. Du sollst hochgehen, ein Buch holen von Allah. Nee, sie wollen noch was Größeres. Sie wollten, dass sie Allah direkt sehen können. Sie sagen, zeige uns Allah unverhüllt. Wir wollen Allah direkt mit unseren Augen sehen, damit wir glauben, dass du der Prophet Muhammad, ein Gesandter Gottes bist. Dieses Verlangen hätten sie nicht tun dürfen. Warum? Zunächst einmal sollten wir wissen, dass was sie verlangt haben, Allah sagt im weiteren Verlauf des Verses, da ergriff sie der Donnerschlag wegen ihrer Ungerechtigkeit. Was ist ihre Ungerechtigkeit? Ist ihre Ungerechtigkeit an sich, dass sie verlangt haben, Allah zu sehen? Wenn du ja sagst, dann hast du ein Problem mit einem anderen Vers aus dem Koran. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in Surah Al-A'raf, in der 7. Sura, mitgeteilt, dass auch Musa a.s., Moses, wollte auch Allah direkt sehen. Er sagte, Arini anzur ilayk, zeig dich mir, sodass ich dich sehen kann. Und auch ihn hat dann der Schlag getroffen und er ist ohnmächtig geworden. Die Sache ist ganz einfach, das Problem ist nicht zu verlangen, Allah sehen zu wollen, zu dürfen. Also für die Leute damals. Wir dürfen das nicht mehr. Wir haben aus diesen Aussagen gelernt, wir dürfen nicht verlangen, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen, denn dies ist eine Sache des Jenseits. In dieser Welt kann man Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen. Wir können diesen nicht standhalten, diesen Blick nicht standhalten. Wir würden umfallen, wie Musa umgefallen ist, a.s. Aber die Sache ist vorbehalten für wen? Für die Paradiesbewohner. Inshallah möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch zu ihnen machen. Das Problem ist, dass sie das verlangt haben als Bedingung für den Iman. Als Bedingung dafür, an Allah zu glauben, als Bedingung dafür, an Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu glauben. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen diesen Leuten und Musa alaihi salam. Musa alaihi salam war ein Prophet, ein Gesandter Gottes, hat an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt. Er hat mit Allah subhanahu wa ta'ala direkt gesprochen, hat seine Stimme gehört und Allah hat mit ihm gesprochen. Direkt. Ohne dass dazwischen der Erzengel Gabriel wäre. Direkt haben sie miteinander gesprochen. Und dann ist es, wenn man das so sagen darf, natürlich, dass Musa sagt, wenn ich schon mit dir direkt sprechen darf, ich möchte dich auch gerne sehen. Aber er war schon gläubig. Logisch. Aber diese Leute haben das als Bedingung gestellt. Sie sagen, wir glauben erst an Allah, wir glauben erst an diesen Schöpfergott, wir glauben erst daran, dass er derjenige ist, wert ist, angebetet zu werden, wenn wir ihn direkt gesehen haben. Und dann erst glauben wir an dich. Ja, das ist falsch. Diese Bedingung darf man nicht stellen. Und was ist dann passiert? Es ergriff sie der Donnerschlag wegen ihrer Ungerechtigkeit. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ließ sie einen lauten Knall hören, wie ein Donnerschlag, aber so laut, dass sie umgehauen hat und sie gestorben sind. Sie sind gestorben. Tot waren sie, auf der Stelle, wegen ihres Unglaubens. Manche Gelehrte sagen, gemeint ist, ein Feuer hat sie gefressen. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, es ergriff sie ein Donnerschlag wegen ihrer Ungerechtigkeit. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hieraufhin nahmen sie das Kalb an. Dazwischen ist natürlich was passiert. Allah subhanahu wa ta'ala wurde von Musa angebetet. Musa sagte zu Allah, oh Allah, das sind die besten Menschen, die ich, die 70 Leute, die Musa mitgenommen hat, noch einmal zum Berg Sina, wie wir erwähnt haben, Tafsir. Und sie haben verlangt, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Und dann hat, als sie dann gestorben sind durch diesen Donnerschlag, hat Musa gesagt, oh Allah, das sind die besten meiner Leute. Wenn du sie sterben lässt, dann habe ich niemanden, der mir folgt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Dua erhört von Musa alayhi salam. Und Allah hat diese Menschen wieder zum Leben erweckt. Ein wahres Zeichen Allahs. Wer nachdem er tot war, wieder lebendig geworden ist. Und immer noch nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Hierauf, nachdem sie lebendig geworden sind, nahmen sie das Kalb an, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Wahnsinn. Immer noch kein Iman. Immer noch nicht an Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten zu glauben. Das ist keine chronologische Reihenfolge hier, muss man aufpassen, denn das Wort Thumma im Arabischen bedeutet nicht nur danach, sondern kann auch bedeuten außerdem. Und hier ist gemeint außerdem, denn das Kalb war vor dem Verlangen Allah zu sehen. Ja, also die Sache, die Geschichte mit dem Kalb war zuerst und danach kam erst die Sache, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala sehen wollten. Aber es gab, worauf beziehen sich ja eben die klaren Beweise? Ja, viele. Es gibt 9 Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam zu Pharaon gebracht hat und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Das heißt, nach diesen allen klaren Zeichen immer noch haben sie das Kalb angebetet und nachher haben sie Allah verlangt zu sehen und Allah sagt, aber wir verziehen es und gaben Musa offenkundige Gewalt. Das heißt, offenkundige Beweismittel und Zeichen. Allah subhanahu wa ta'ala hat hier Schirk verziehen. Das mag im Widerspruch stehen zu der Ayah, die wir bereits angeschaut haben. Allah sagt zweimal in Surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah verzeiht nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Aber es ist kein Widerspruch, denn es geht darum, dass man in diesem Zustand auch stirbt. Jeder von uns weiß, dass wenn ein Christ den Islam annimmt, er war vorher ein Polizist, er war vorher ein Götzendiener oder ein Muschrik. Er hat Allah nicht allein angebetet, hat Jesus auch angebetet. Ja? Und trotzdem, wenn er den Islam angenommen hat, nach der Annahme des Islam, ist er hat Allah ihm seine Sünden alle vergeben. Auch den Schirk, den er begangen hat. Ja? Deswegen ist also gemeint, zweifellos, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Schirk nicht vergibt, solange man keine Tauba gemacht hat. Wenn man allerdings Tauba gemacht hat, dann Allah verzeiht einem. Und hier war es auch der Fall, aber wir ziehen es und gaben Musa offenkundige Gewalt. Sie haben also den Schirk also bereut. Und deswegen hat Allah ihnen diese Sünde vergeben und Alhamdulillah. Und weitere Gründe, warum sie leider von Allah subhanahu wa ta'ala, wie es im folgenden Vers deutlich wird, verflucht worden sind und warum sie Ungläubige sind und warum sie wirklich auf sie zutrifft, was wir im 151. Vers gesagt haben, das sind die wahren Ungläubigen, weil sie an manche Gesandten glauben, manche nicht. Sie glauben an manche Zeichen, manche nicht. Allah sagt, und wir hoben den Berg über sie bei der Entgegennahme von ihrem Abkommen empor. Und wir sagten zu ihnen, tretet euch niederwerfend durch das Tor ein. Und wir sagten zu ihnen, übertretet nicht den Sabbat. Und wir trafen mit ihnen ein festes Abkommen. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns hier viele, viele Beweise, viele Zeichen, warum diese Leute nicht glauben werden an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Trotz dieser ganzen Zeichen. Trotz der Tatsache, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von diesen Geschichten alle keine Ahnung hatte und Allah ihm das hier offenbart. Und das stimmt überein mit dem, was die Juden in Medina in der Tora lesen. Trotz dieser ganzen Zeichen, sie werden nicht glauben. Auch damals beim Berg Sina hat Allah ihnen gedroht. Wenn sie jetzt nicht endlich glauben, dann wird er diesen Berg, den er emporgehoben hat, auf sie draufwerfen. Auf sie draufwerfen und dann wird es ihr Ende sein. Und Allah sagte zu ihnen, tretet euch niederwerfend ein durch das Tor. Niederwerfend gemeint ist eben, indem sie sich erniedrigen. Gemeint ist, als sie nach Jerusalem, sie wurden ja aufgefordert, Jerusalem zu befreien und sie sollten durch das Tor eintreten und den Kampf führen. Und sie wollten es nicht machen und daraufhin hat Allah den Berg erhoben und gesagt, wenn ihr es nicht macht, dann werde ich den Berg über euch draufschmeißen. Auf euch draufschmeißen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen es. Und wir sagten zu ihnen, übertretet nicht den Sabbat und auch den Sabbat. Natürlich, als Anmerkung vorher, was ist das für ein Glaube, der einen nicht recht leitet? Ein Glaube, der eigentlich sich nur zeigt, wenn einem gedroht wird. Das ist nicht der wahre Gläubige von gläubigen Menschen. Und auch als Allah subhanahu wa ta'ala ihnen sagte, übertretet nicht den Sabbat, haben sie ihn übertreten. Sie durften nicht, wie wir alle wissen, am Samstag wurde ihnen verboten zu angeln und sie warfen ihre Netze freitags aus und zogen sie sonntags ein und sagen, wir haben nicht geangelt. Und das ist eine der schlimmsten Versuche, Allahs Gebote zu umgehen oder Allahs Verbote zu umgehen. Man weiß ganz genau, dass es verboten ist. Und man weiß genau, dass es nicht nur damit gemeint ist, dass man samstags dort fischt, sondern dass es überhaupt darum geht, am Samstag nichts aus dem Wasser zu holen. Ob man es automatisiert macht oder aktiv, ist doch das Gleiche. Das weiß jeder, der sich selbst gegenüber ehrlich ist. Aber sie haben versucht, dieses Gebot zu umgehen, und dann wurden sie dafür leider in Affen umgewandelt, wie wir in Surat al-Araf lesen. Und wir trafen mit ihnen ein festes Abkommen. Allah subhanahu wa ta'ala lehrt uns die Eigenschaften, die diese Menschen seit Jahrtausenden haben. Warum denken wir dann, dass sie irgendwelche Verträge einhalten werden sollten? Dieses Abkommen, dieses feste Abkommen, am Anfang der Eier und am Ende. Ja? Und wir hoben den Berg über sie bei der Entgegennahme von ihrem Abkommen. Am Ende, wir trafen mit ihnen ein festes Abkommen. Dieses Abkommen, was Allah mit ihnen mehrmals getroffen hat, sie haben es immer gebrochen mit Allah. Warum denkst du dann, dass sie heutzutage das Abkommen mit uns Menschen einhalten werden? Ja? Aber wie wenig Menschen eben profitieren von diesem Koran, leider. Also wir trafen mit ihnen ein festes Abkommen, das heißt die Regeln der Tora einzuhalten. Deswegen, O Muhammad, verwundere dich nicht über das, was sie von dir verlangen. Eine kleine Sache, die nachzuholen ist, im 152. Vers heißt es am Ende im Arabischen, Ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Übersetzt im Deutschen, denen wird er ihren Lohn geben. Das ist die Lesart von Hafs. Alle anderen lesen, Ulaika saufa nu'tihim ujurahum mit einem Nun. Das heißt, denen werden wir ihren Lohn geben. Beides also Qira'at Mutawatira. Im 155. Vers erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala weitere Gründe, warum Allah sie verflucht hat. Warum Allah sie zum Verdammen bestimmt hat. Warum Allah subhanahu wa ta'ala sie von seiner Barmherzigkeit ausgeschlossen hat. Das ist ja die Bedeutung von Fluch. La'na. Allah sagte, weitere Gründe, verflucht sind sie dafür, dass sie ihr Abkommen brachen. Diese Abkommen, die wir mit ihnen getroffen haben, haben sie gebrochen und Allahs Zeichen verleugneten, nicht an die Tora glaubten und nicht an die ganzen Wunder, die Musa gezeigt hat. Sie glaubten nicht daran, dass es wirklich ein Beweis dafür, dass Musa ein Prophet ist. Und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten. Wir wissen, dass sie Yahya, Johannes und Zacharias getötet haben, wa'ala billah. Zu Unrecht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das ist noch eine unglaubliche Betonung, denn wenn er nicht gesagt hätte, logischerweise einen Propheten wird man niemals zu Unrecht töten können. Das sind die edelsten Menschen. Das sind die reinsten Menschen. Das sind die frommsten Menschen. Das sind die gläubigsten Menschen. Das sind die gottesfürchtigsten Menschen, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und sie haben, sie begehen überhaupt, niemals eine Sünde. Und das heißt, wie sollte es überhaupt dazu kommen, dass man sie töten dürfte? Und deswegen betont Allah zu Unrecht. Weil Propheten sowieso zu Unrecht, wenn sie getötet worden sind, ist immer zu Unrecht. Und dass sie sagten, unsere Herzen sind verhüllt. Sie sagen also, wir hören diesen Koran, aber wir können irgendwie nicht daran glauben. Ja, warum könnt ihr nicht daran glauben? Warum kannst du nicht an den Koran glauben, wenn du ihn liest? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das hängt mit deinen Sünden zusammen. Das hängt mit deiner Überheblichkeit zusammen, die dein Herz gefüllt hat. Diese Überheblichkeit, die möchte nicht zusammen sein in einem Herzen, wo sich der Glaube an Allah und seinen Gesandten befindet, der Glaube an den Islam. Die Behilflichkeit möchte allein in diesem Herzen sein. Der Unglaube lässt nicht zu, dass jemand anderes seinen Platz einnimmt. Und der Unglaube hat sogar bei diesen Herzen eine Schutzmauer errichtet, sodass, wenn man die Wahrheit hört, trotzdem nicht an sie glaubt und sie trotzdem nicht ins Herz gelangt. Ja, das heißt, warum sie an Muhammad s.a.w. nicht geglaubt haben, das hat Gründe. Ja, die ganzen Sünden, die Allah s.w.t. hier aufgelistet hat, und es kommen noch weitere, das sind der Grund dafür. Das ist der Grund dafür, warum sie in ihrem Glauben nicht weiterkommen. Und das ist auch der Grund dafür, warum viele Muslime in ihrem Islam nicht weiterkommen und sie irgendwo stehen geblieben sind. Die Sünden sind das, was einem davon abhält, voranzuschreiten. Allah sagt, nein, vielmehr hat Allah sie für ihren Unglauben versiegelt. Ihren Unglauben, den sie an den Tag gelegt haben. Ihre Herzen sind geschlossen, darum glauben sie nur wenig. Das ist die erste Übersetzung. Man kann sagen, darum glauben sie nur wenig, oder darum glauben nur wenige von ihnen. Wenn wir sagen, darum glauben sie nur wenig, gemeint ist, sie glauben an vereinzelte Sachen, an das, was sie möchten von der Tora und vom Koran und an den Aussagen von Muhammad, an das, was sie möchten, glauben sie daran, an den anderen Teil leugnen sie. Oder wenn wir sagen, darum glauben nur wenige von ihnen, nur wenige, wie Ka'b radiallahu anhu und andere jüdische Menschen, die damals den Islam angenommen haben. Nur wenige von ihnen. Die meisten haben den Glauben verweigert. Und weitere Gründe dafür, dass sie verflucht sind und dass sie ungläubig waren und gegen Maryam gewaltige Verleumdung aussprachen. Allah subhanahu wa ta'ala betont ihm, dass sie ungläubig waren und gegen Maryam gewaltige Verleumdung aussprachen. Jetzt die Frage ist, was bedeutet das, dass Allah subhanahu wa ta'ala noch zusätzlich sagt, dass sie ungläubig waren? Ist das vorher kein Unglauben gewesen? Die Propheten zu töten, ist das kein klarer Fall für Ridda, für Abfall vom Glauben? Allahs Zeichen zu verleugnen, das Abkommen mit ihm zu brechen, vom Propheten so etwas zu verlangen, was er nicht tun kann, das sind alles Anzeichen für Unglauben. Aber hier zeigt sich, dass der Unglaube auch nicht immer gleich stark ist. Nicht alle ungläubigen Menschen sind auf der gleichen Stufe, sondern genauso wie es im Paradies Rangstufen gibt, gibt es auch in der Hölle verschiedene Stufen. Die einen sind tiefer als die anderen. Und weiterhin, warum sie ungläubig sind, ist, weil sie Maria eine gewaltige Sache vorgeworfen haben. Sie haben ihr vorgeworfen, dass sie ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hat, und zwar Jesus. Und sie haben damit die Botschaft Jesu verleugnet. Und sie haben nicht geglaubt, dass er ein Gesandter Gottes war. Und dieser Vorwurf ist ungeheuerlich, denn Maryam a.s., Maria, der Friede sei mit ihr, kein Mann hat sie berührt. Und sie wurde schwanger, weil Allah es befohlen hat. Das heißt, sie bekam dieses Kind, ohne dass ein Mann irgendetwas mit ihr getan hat. Sie wurde schwanger, ohne einen Mann berührt zu haben oder von einem Mann berührt worden zu sein. Das ist das Wunder von Jesus, dass er eben keinen Vater hat. Und das haben sie geleugnet. Sie haben einfach gesagt, dass sie, waliyadu billah, Unzucht begangen hat. Möge Allah unsere Zungen vor so etwas bewahren. Und dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben Al-Masih, Isa, den Sohn Maryams und den Gesandten Allahs getötet. Das ist weiterhin ein Grund dafür, warum sie nicht gläubig sind. Sie behaupten, den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, getötet zu haben, den Gesandten Allahs. Das ist ebenfalls eine Behauptung, die gelogen ist. Weil Jesus a.s. wurde niemals getötet, wie Allah es in dieser Eier uns klar deutlich macht. Diese Eier kann man auf zwei verschiedene Arten lesen. Entweder ich sage, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, dann ist es, wie es hier übersetzt worden ist, gewiss, wir haben den Messias Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs getötet. Die Frage ist, warum sagen sie den Gesandten Allahs? Die glauben doch gar nicht dran. Nein, das ist eben ins Lächerliche gezogen. Das heißt, als würden sie sagen, wir haben Messias, Jesus, den Sohn der Maria, von dem ihr behauptet, dass er der Gesandte Allahs ist, den haben wir getötet. Er kann also niemals der Gesandte Allahs sein, sonst hätte er sich wehren können, sonst hätte Gott ihn gerettet. Die andere Möglichkeit, diese Ayat zu lesen, ist, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Damit ist, dann würden wir so übersetzen, gewiss, also sie sagen, gewiss, wir haben den Messias Jesus, den Sohn der Maria, getötet. Und Allah sagt dann, den Gesandten Allahs? Meint ihr, ihr habt den Gesandten Allahs getötet? Denkst du, ihr habt den Gesandten Allahs überhaupt nicht getötet. Das ist, was ihr behauptet. Und das ist eine Lüge. Allah sagte, die meisten Christen glauben nämlich, dass Jesus getötet worden ist. Das ist der gleiche Glaube wie von Juden. Aber die Christen glauben, dass er nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns aber deutlich und sagt, aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Jesus a.s. wurde niemals getötet. Jesus a.s. wurde von Allah subhanahu wa ta'ala gerettet. Gott hat ihn durch ein Fenster in dem Haus, wo er war, als die Soldaten eingeströmt sind und ihn töten wollten, von einem Engel nach oben hat tragen lassen. Durch das Fenster hinaus nach oben. Und dort ist Jesus jetzt zur Zeit bei Allah und wird am Ende der Zeit wieder runterkommen. Getragen auf Flügeln von Engeln. Und er wird eben das machen, was Allah versprochen hat. Besser gesagt, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat. Hierüber gibt es einige Erzählungen, von denen ich euch eine vorlesen möchte. Und zwar erzählt uns Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, in seinem Tafsir folgende Erzählung. Er sagte, Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagte, Ibn Abbas ist ja ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, als Allah Jesus zum Himmel erheben wollte, ging er zu seinen Freunden, es waren 12 Männer seiner Jünger im Haus. Er ging zu ihnen, während Wasser von seinem Kopf heruntertropfte, dann sagte er, jemand von euch wird mich verleugnen, nachdem er an mich geglaubt hatte. Dann sagte er, wer von euch möchte meine Gestalt bekommen und statt meiner umgebracht werden und im Paradies auf derselben Stufe sein wie ich? Dann stand einer der jüngsten Männer auf und sagte, Jesus sagte zu ihm, setz dich hin. Dann fragte er nochmal, der junge Mann stand auf, dann fragte er, und Jesus sagte zu ihm, setz dich wieder hin. Offensichtlich wollte Jesus sicher gehen, dass dieser junge Mann es ernst meint. Dann fragte er nochmal, der junge Mann stand auf und sagte, ich. Jesus sagte, okay, du bist es. Dann erhielt er die Gestalt Jesu, und Jesus wurde durch ein Fenster im Haus zum Himmel erhoben. Dann kamen die Juden und nahmen denjenigen, der jetzt so aussah wie Jesus. Und sie ermordeten ihn und kreuzigten ihn. Dann leugneten ihn einige von ihnen 12 Mal, nachdem sie an ihn geglaubt hatten. Hiernach spalteten sie sich in 3 Gruppen. Das heißt, die Leute, die an Jesus zuvor geglaubt haben, spalten sich in 3 Gruppen. Eine sagte über die Geschehnisse, gemeint über die Geschehnisse, was passiert ist, wie erklären wir das Ganze, was passiert ist. Denn nicht alle waren anwesend, nur diese 12 haben das Ganze mitbekommen. Die einen sagten, Allah hat unter uns für eine Weile verweilt und ist dann wieder zum Himmel aufgestiegen. Das sind die Jakobiner, die Jakobia. Ja, das ist eine Art von christlichem Glauben, dass sie sagen, Gott selbst war auf der Erde. Eine andere Gruppe sagte, der Sohn Allahs war unter uns für eine Weile und dann hat Allah ihn wieder zu sich erhoben. Das sind die Nasturiya. Das ist eine weitere Gruppe. Sie sagt, nicht Allah selbst war auf dem Boden bei uns, sondern sein Sohn. Und dieser Glaube ist ebenfalls verbreitet unter den Christen. Eine andere Gruppe sagte, der Diener und Gesandte Allahs hat unter uns eine Weile verweilt. Und dann hat Allah ihn zu sich erhoben. Das sind die Muslime. Dann ermordeten die beiden ungläubigen Gruppen die muslimische der Islam war dann, Klammer auf, so gut wie Klammer zu, ausgelöscht, bis Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Propheten erweckte. Diese dritte Gruppe von Christen, die glauben, dass Jesus ein Gesandter Gottes war, die gibt es bis heute noch. Man nennt sie Unitarians. Und aber natürlich, diese Leute, wenn sie vom Islam erfahren und ihn nicht annehmen, sind sie ungläubig, genau wie die anderen zwei Gruppen. Und wenn sie ihn annehmen, dann werden sie von Allah subhanahu wa ta'ala doppelt belohnt. Diese Erzählung ist überliefert über Ibn Abbas. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sagte, dass der Isnad bis Ibn Abbas sahih ist. Allerdings ist seine Aussage nicht ganz einwandfrei. Und Ash-Shawkani sagte danach ebenfalls, sagte, er hat recht. Aber das Problem ist, dass in der Überlieferungskette, liebe Geschwister, gibt es einen Überlieferer, der heißt Suleiman al-A'mash, und er überliefert über Al-Minhal ibn Amr. Und es ist immer eine Schwachstelle, wenn Al-A'mash nicht klar und deutlich sagt, von wem er diesen Hadith mit eigenen Ohren gehört hat. Und er verwendet hier einen Ausdruck, nennt man An, auf Arabisch An, das heißt so viel wie, wenn er sagen würde, ich überliefere über Al-Minhal ibn Amr. Das ist was anderes, als wenn er sagen würde, ich habe Al-Minhal ibn Amr sagen hören. Das heißt, diese Aussage, diese Worte An im Arabischen, kann bedeuten, dass er es von ihm direkt gehört hat, kann auch sein, dass dazwischen jemand anderes war. Und das ist eben die Gefahr bei Al-A'mash gewesen. Solche Leute nennt man Modellis in der Hadithwissenschaft. Und die An'ana, das heißt, wenn Al-A'mash An sagt, wird von ihm nur in bestimmten Fällen akzeptiert. Und meines Wissens gehört Al-Minhal ibn Amr, rahimahullah ta'ala, nicht dazu, wenn er über ihn auf diese Art überliefert, und deswegen wäre das eine Schwachstelle, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Aber wie dem auch sei, die koranische Bedeutung ist klar. Ja? Das heißt, diese Überlieferung hat natürlich ein paar zusätzliche Informationen uns gegeben, und zwar, weil im Koran steht, sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, das steht im Hadith auch drin, sondern es erschien ihnen so. Seht ihr, was heißt, es erschien ihnen so? Das heißt, dieser Hadith verdeutlicht uns, dass sie tatsächlich jemanden gekreuzigt, getötet haben, aber es war nicht Jesus, sondern derjenige, der so aussah wie er. Und deswegen ist dieser Hadith, also steht nicht im Widerspruch, inshallah, mit der Ayah aus dem Koran, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Eine kleine Anmerkung, diese Überlieferung geht über Ibn Abbas, ist also ein Hadith Mawquf, aber solch eine Erzählung kann Ibn Abbas radiallahu anhu nicht selbst gewusst haben. Entweder er hat es vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, was eher wahrscheinlich ist, oder er kann es auch vom Volk der Schrift gehört haben, diese Erzählung, ist aber eher unwahrscheinlich, denn in Sahih Bukhari gibt es eine Überlieferung, die auf Hinweis Ibn Abbas radiallahu anhu keine Israeliyat erzählt hat, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Allah sagt es weiterhin, und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich in Zweifel darüber. Ja? Diese Leute, mit Jesus geschehen ist, damals, diese Leute sind sich nicht darüber sicher, aber sie haben eben das verkündet, was sie gedacht haben, was geschehen ist, und ist auch nicht verwunderlich, weil sie ja gedacht haben, sie hätten jemanden gekreuzigt, und er sah ja so aus wie er. Ja? Aber Jesus hat ja das den Jüngern da mitgeteilt. Das heißt, die Wahrheit war schon vorhanden. Also die Leute hätten diese Jüngern fragen können, sie hätten gewusst, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Und deswegen wussten es ja auch manche, und einige Muslime sind ja, haben trotzdem an das oder sind nicht diesem Unglauben dort damals verfallen. Aber es waren eben nur wenige, die nachher bekämpft worden sind. Und diejenigen, die sich darüber, sie haben kein Wissen darüber, können sie auch nicht, weil sie haben es ja nicht gesehen. Alle Christen, die heutzutage behaupten, Jesus wurde gekreuzigt, sie haben kein Wissen darüber. Sie haben es weder gesehen, noch haben sie eine authentische Überlieferung über dieses Geschehen, was dort passiert ist. Noch haben sie, also sie haben keine Aussage einer Person, die damals anwesend war und sagen kann, ich habe Jesus gekreuzigt, oder ich habe gesehen, wie er gekreuzigt worden ist, und das mit einer authentischen Überlieferung. Haben sie nicht. Das heißt, sie können es mit Gewissheit gar nicht sagen. Sie haben nur Mutmaßungen. Sie vermuten, dass es so geschehen ist. Das gleiche gilt für die Auferstehung. Jesus a.s. ist nicht auferstanden. Dann ist zu Allah emporgehoben worden und wird am Ende der Zeit wieder zurückkommen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Überhaupt nicht. Die Frage ist, Allah subhanahu wa ta'ala offenbart diesen Koran zu Muhammad s.a.w. in einer Zeit, wo Juden in Medina sind. Was haben die Juden in Medina zu tun mit den Juden damals, die versucht haben, Jesus umzubringen? Warum wird es das ihnen vorgeworfen hier, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben? Die Antwort ist ganz einfach: Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer Leuten ähnelt, gehört zu ihnen. Auch sie haben versucht, Muhammad s.a.w. zu töten. Und sie sind stolz auf die Taten ihrer Vorfahren, insofern werden sie so behandelt wie sie. Ja. Jeder, der zufrieden ist mit dem, was eine andere Person tut, der wird in die gleiche Kategorie geschoben. Ja. Er ist nicht besser. Das heißt, wenn sie darauf stolz sind, dass sie Jesus als Gruppe umgebracht haben, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird sie dementsprechend behandeln. Jemand wird eben auch für seine Aussagen zur Rechenschaft gezogen, auch wenn er das nicht getan hat. Auch wenn er das nicht getan hat, aber wenn er sagt, jawohl, das war richtig, was damals geschehen ist, das war gut, dass wir Jesus umgebracht haben, dann, waliyadu billah, ist er genauso kafir wie die Leute damals. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im vorletzten Vers für heute, nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Und da jeder auf der Erde sterben wird, wie Allah es uns im Koran darauf hingewiesen hat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, aus ihr haben wir euch erschaffen, aus der Erde haben wir euch erschaffen und zu ihr werden wir euch zurückbringen, wissen wir, dass Jesus a.s., nachdem er zum Himmel aufgestiegen ist, auch wieder zurückkommen wird, wie es in Hadithen des Propheten authentisch überliefert worden ist, weil er eben auf der Erde sterben wird und die Muslimen auch dort begraben werden. Allah ist allmächtig und allweise. Vergesst nicht, diese Wunder, die Allah gemacht hat, sind für ihn ein leichtes. Allah subhanahu wa ta'ala, es war für ihn sehr einfach, Jesus zu sich zu nehmen und ihn zu retten vor dieser Kreuzigung, vor dieser Tötung. Und Allah ist allweise und er weiß, warum er dies getan hat. Stell nicht die Frage und sag, es war doch eine Verwirrung, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier einer anderen Person die Gestalt von Jesus gegeben hat und so weiter und so fort. Nein, sagt Allah subhanahu wa ta'ala ist allweise. Er weiß ganz genau, warum er das gemacht hat. Und wenn es nur dafür ist, dass er die Leute im Glauben prüft und guckt, wer glaubt an das, was Allah hier sagt und wer glaubt an das, was die Christen über Jesus erzählen, dann genügt dies schon als Weisheit. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 159. Vers, es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Es gibt keinen unter den Leuten Schrift, der nicht glauben wird. An was? Der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. An ihn, an Jesus. Das heißt, es gibt keinen von den Leuten der Schrift, der nicht vor dessen Tod an Jesus noch glauben wird. Jeder, bevor er stirbt, wird an Jesus glauben. Aber was ist damit gemeint? Es gibt zwei Auslegungen zu dieser Eier. Die erste Auslegung besagt, dass jeder an Jesus glauben wird, noch bevor er stirbt. Jeder Mensch, auch heutzutage, jeder Jude, jeder Christ, von Leuten der Schrift, wenn sie sterben, noch bevor sie sterben, werden sie glauben, dass Jesus ein Gesandter Gottes, zwar ein Prophet war, aber ein Glaube, der eben ihnen nichts nützen wird. Das ist über Ibn Abbas, radiallahu anhu, überliefert und andere, dass er sagte, لو أن يهوديا وقع من فوق هذا البيت لم يمت حتى يؤمن به. Er sagte, wenn ein Jude von diesem Haus runterfallen würde, würde er nicht sterben, bis er an Jesus glaubt. Die zweite Ansicht auf diese Aya ist die Ansicht, die auch Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah bevorzugt und überliefert ist über Qatada authentisch, auch über Ibn Abbas und auch Al-Hassan al-Basri, Qatada an-Tabi'in, einer von Tabi'in, Al-Hassan al-Basri ebenfalls, und Ibn Abbas, also der berühmte Sahabi, dass sie gesagt haben, bevor Jesus stirbt, ist gemeint hier. Das heißt, es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht vor dessen Tod, das heißt vor dem Tod von Jesus, ganz gewiss an ihn glauben wird. Gemeint ist eben, wenn Jesus zurückkehrt und er die Wunder vollbringen wird, wird jeder Jude und jeder Christ dort glauben, noch bevor Jesus stirbt, werden sie glauben, dass das wirklich ein Gesandter Gottes war und kein Sohn Gottes oder Gott selbst oder sonst irgendetwas in diese Richtung. Sondern er war ein Mensch und Diener und Gesandter und Prophet Gottes. Und das ist, wallahu a'lam, auch die offensichtliche Bedeutung dieser Aya und nicht eben das andere. Wie kehren wir den Widerspruch? Also Ibn Abbas ist die eine Sache, über ihn auch die andere. Wallahu a'lam, mir steht darin kein Widerspruch. Warum? Weil er sagte, selbst wenn ein Jude vom Haus fallen würde, würde er noch bevor er stirbt glauben. Auch diese Aussage kann sich beziehen auf die Endzeit. Ja? Das heißt, in der Endzeit jeder Jude, jeder Christ, weil diese Sache ist klar, ja, also jeder Jude, jeder Christ, noch bevor Jesus sterben wird, wird an ihn glauben. In dieser Zeit, später, in der Endzeit. Das heißt, auch wenn er hingerichtet würde, auch wenn er vom Haus runterfallen würde, noch bevor er stirbt, würde er an ihn glauben. Ja? Das heißt, diese Aussagen stellen für mich keinen Widerspruch dar. Und deswegen ist die Aussage von Ibn al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari, versus Wallahu a'lam, die bevorzugte. Allerdings ist seine Begründung nicht überzeugend. Er sagte, dass es nicht sein kann, dass jeder Jude und Christ heutzutage, bevor er stirbt, an Jesus glaubt, denn das würde bedeuten, dass er als Muslim stirbt, sagt er. Denn es würde bedeuten, dass wenn er stirbt, dann und er glaubt an Jesus, und wirklich an Jesus zu glauben, bedeutet auch an alle Propheten, auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, würde bedeuten, dass er als Muslim gestorben ist, und dann, das steht im Widerspruch zu der Art und Weise, wie das Erbe verteilt wird von ihnen, und deswegen kann es nicht sein. Auf jeden Fall, das ist eine weit geholte Schlussfolgerung. Es ist eher so, wenn wir die erste Auslegung vorziehen würden, würden wir sagen, ihr Glaube an Jesus in dem Moment, in dem sie sterben, nutzt ihnen genauso wenig wie der Glaube von Pharaon, als er am Ertrinken war und gesagt hat, ich glaube an den Gott der Kinder Israels. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.